Ja, liebe Geschwister, wir haben uns für eine neue Predigtreihe entschieden. Die soll um die 10 Gebote gehen in den nächsten Wochen. Also heute machen wir die Einleitung. Ich habe das mal Steckbrief und DNA genannt, weil wir einfach heute schauen wollen, was sind eigentlich die 10 Gebote, wie sind die so ein bisschen aufgebaut und ja, warum beschäftigen wir uns damit. Und dann wird es nach den Sommerferien eigentlich dann weitergehen, dass wir uns, ich meine, immer 2 Gebote anschauen auf einmal. Mal so, ich habe geguckt, versucht da eine vernünftige Gliederung reinzubringen. Und dann sind wir irgendwann im September oder so voll verbunden. Aber hier sagt er noch, dass wir verbunden sind. Genau. Ja, ich wollte einsteigen mit einer Frage. Hä? Ich würde gerne einsteigen mit einer Frage. Nee, als erstes wollten wir den Text einmal lesen, genau. Und zwar, wo stehen die 10 Gebote? Die finden wir im 2. Buch Mose, auch Exodus genannt, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Jetzt habe ich mir die selber gar nicht hier ausgedruckt, aber ich kann die auch hier von ablesen. Und zwar, hier stehen jetzt nach der NEU, deshalb steht da nicht immer du sollst, so wie wir das vielleicht kennen, aber letztendlich sagen wir das Gleiche aus. Also 2. Mose 20, Vers 1. Dann redete Gott, er sagte: Ich bin Jahwe, dein Gott, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf gar keinen Fall. Denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur 3. und 4. Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf 1000 Generationen hin. Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeit in Verbindung bringt. Denk an den Sabbattag und überlasse ihn Gott. 6 Tage hast du, um alle deine Arbeit zu tun, aber der 7. Tag ist ein Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am 7. Tag aber ruht er, deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange leben in dem Land, das Jahwe dein Gott dir gibt. Du darfst nicht morden. Die Ehe darfst du nicht brechen. Du darfst nicht stehlen. Sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nichts, was zu deinem Mitmenschen gehört. Du darfst weder seine Frau begehren, noch seinen Sklaven, noch seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Wenn ihr mitgezählt habt, es waren ungefähr 10 Gebote. Welcher Aussage würdet ihr denn am ehesten zustimmen? Die 10 Gebote sind wortwörtlich von uns zu befolgen. Oder B, die 10 Gebote sind für uns als Christen heute nicht mehr relevant. Oder C, irgendetwas dazwischen. Also in Fragen die Runde, spontan antworten. Naja, ich komme auf die Frage am Ende nochmal zurück, aber könnt ihr mal im Hinterkopf behalten. Aber ich denke, zunächst will ich mal einige Fakten präsentieren und ja, dann schauen wir mal, was sich so daraus ergibt. So, erster Fun Fact, wie auch immer. Die 10 Gebote werden gar nicht die 10 Gebote genannt im Alten Testament. Also wenn man schaut, es gibt eigentlich keine Stelle, wo man liest die 10 Gebote. Hingegen gibt es aber andere Formulierungen und die sind die sagen etwas darüber aus. Und zwar die erste Formulierung ist einfach Worte, diese Worte. Einmal aus 2. Mose 20, Vers 1 und 2. Die Verse, da steht, Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott und so weiter. Und auch in 5. Mose 9, Vers 10, da lesen wir zum Beispiel, und der Herr gab mir die beiden steinernen Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Auf ihnen standen all die Worte, die der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet hatte am Tage der Versammlung. Also die Worte. Dann wird es nochmal konkretisiert. Und zwar Worte des Bundes oder die 10 Worte. Das ist in 2. Mose 34, Vers 28, da steht, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort bei dem Herrn, Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Also hier lesen wir von 10 Worten. Und dass das diese Worte des Bundes halt sind. Oder dann nochmal in 5. Mose 4, Vers 13. Meine Güte. So, 5. Mose 4, Vers 13. Und er verkündigte auch seinen Bund, den zu halten er euch gebot, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Deshalb ist eigentlich der Begriff Dekalog, also das ist das Griechische, oder 10 Wort, könnte man eigentlich sagen, ist der bessere Begriff für die 10 Gebote, weil es eigentlich um 10 Worte geht. Die Frage ist halt, ist denn dann die Bezeichnung Gebote falsch, wenn wir sagen, wenn wir von den 10 Geboten sprechen? Ich denke nicht. Denn zum einen lesen wir davon in 5. Mose 5, Vers 16, 5, Vers 15 und 16, da wird auch von den 10 Geboten gesprochen oder von diesen Gesetzen. Und da steht auch zweimal das Wort, dass Gott das geboten hat, diese Regeln, diese Worte. Und dann haben wir noch den Herrn Jesus, der die selbst auch als Gebote bezeichnet. In Matthäus 19, Vers 17 und 18, das ist die Stelle, wo dieser reiche Jüngling quasi auf ihn zukommt, da fragt er, was denn Gott geboten hat oder was die Gebote sagen. Und deshalb, wenn selbst der Jesus sie als Gebote bezeichnet, ich glaube, dann können wir mit Fug und Recht auch sie Gebote nennen. Allerdings ist trotzdem, wenn man sich nochmal mit dem Begriff Worte und Gebote beschäftigt, vielleicht der Begriff Worte noch besser, weil Worte sind umfassender. Die können mehr beinhalten als eigentlich nur Gebote. Und zwar gibt es da auch verschiedene andere Bezeichnungen, die wir auch in der Bibel finden. Ich würde jetzt nicht alle aufschlagen, aber da gibt es zum Beispiel den Begriff Ordnung und Rechtsbestimmung für die Gebote oder Weisungen, Gesetze, Bundesbestimmungen oder wörtlich steht da, glaube ich, Worte des Bundes oder auch in 2. Mose 31, Vers 18, da ist von Zeugnissen oder von Urkunden die Rede. Also wir merken, Worte sind mehr als nur Gebote. Ein Gebot ist, sag ich mal, eine Regel, die muss man befolgen. Aber ein Wort geht darüber hinaus. Das kann mehr beinhalten. Das kann, da steckt mehr hinter. Da ist eher ein Prinzip, was damit ausgedrückt wird. Und so war es dann auch eigentlich, oder ist es mit den 10 Geboten. Denn wenn man so will, sind sie eigentlich eine Kurzfassung des gesamten alttestamentlichen Gesetzes. Wir haben ja die 5 Bücher Mose und gerade das dritte Buch, Levitikus, beschäftigt sich ja ganz viel auch mit den Gesetzen, aber auch in den anderen Büchern werden die Gesetze, viele Gesetze gegeben und Gebote gegeben, an die sich die Juden oder das Volk Israel zu halten hatte. Und letztendlich basieren die alle auf diesen 10 Geboten. Man kann auch sagen, die 10 Gebote sind das komprimierte, auf das Wesentliche beschränkte Inhalt des Bundes zwischen Gott und Israel. Und wir haben somit eigentlich ein Ziel verfolgt, nämlich dem Volk Israel zu zeigen, wie sie ein Leben lang in enger Beziehung zu Gott zu führen haben. Also wie ihr ein Leben in enger Beziehung zu Gott, wie das auszusehen hat, wenn sie mit Gott in einer engen Beziehung leben wollen. Und das wird nochmal daran deutlich, eigentlich auch, wo diese 10 Gebote stehen, wo sie verkündet werden. Und die sind nämlich eingebettet in den Bundesschluss zwischen Gott und Israel. Also wo Gott diesen Bund mit dem Volk Israel schließt. Das kann ich einmal hier schön darstellen. Wir haben einmal in 2. Mose 19, da wird der Bund angekündigt. Und in 2. Mose 24, da wird der Bund dann abgeschlossen. Also da wird er quasi besiegelt. Also am Anfang sagt Gott, ich möchte diesen Bund mit euch schließen. Und dann diese gelb markierten Felder, das sind einmal die grundlegenden Bestimmungen, also worin besteht dieser Vertrag. Das ist einmal die 10 Gebote, also dieses 20 Vers 1 bis 17. Und dann von Vers 22 bis komplette Kapitel 23 bis zum Ende werden die dann nochmal spezifiziert. Die werden dann im weiteren Verlauf, ja wie gesagt, den anderen Rest der Tora noch weiter spezifiziert, aber das ist erstmal die Spezifizierung innerhalb dieses Bundesschlusses. Und in der Mitte, da steht die Reaktion des Volkes in Vers 18 bis 21, wo das Volk sagt, ja, wir wollen diesem Bund zustimmen. Also es ist quasi genau dort eingebettet, dass dieses Volk Israel was ganz Besonderes ist und dadurch, dass es was Besonderes ist, indem es dieses auserwählte Volk Gottes ist, soll halt ihr Leben auch dementsprechend, wie Gott es möchte. Und deshalb ist das Ziel dieser 10 Gebote, dem Volk zu zeigen, wie es diese enge Beziehung mit Gott leben kann. In Kapitel 19, in den Versen 5 und 6, da steht nochmal, dass sie ein Königreich, ich zeige es jetzt nicht an, bei mir zeigt es was. Da. Dass sie ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein sollen. Ich lese das noch einmal vor. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu Söhnen Israel reden sollst. Also, durch diesen besonderen Bund und dadurch, dass sie es halten, wird ihre enge Beziehung zu Gott ausgedrückt und dadurch ein Zeugnis für die ganze Welt. Also durch ihren Lebensstil, durch das, was sie leben, sind sie für die anderen Völker ein Hinweis auf die Größe Gottes. Und dann noch aus 5. Mose 4, Vers 6 und bis 8 lese ich uns auch noch einmal eine Stelle vor, die das auch nochmal sich darauf bezieht, auf die Gebote. Da steht, so bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also, die 10 Gebote sind Ausdruck dieser Größe, dieser Herrlichkeit und Weisheit, Gerechtigkeit und des Charakters Gottes. Und wenn sein Volk, das zu ihm gehört, diese Regeln umsetzt und befolgt in der Welt, dann weist das die anderen Völker auf diesen einzigartigen Gott hin. So, dann habe ich gerade schon mal erwähnt, diese Worte drücken halt mehr aus als nur ein einfaches Gebot, sondern sind sozusagen musterhafte Prinzipien, die anwendbar sind auf einen ganzen Lebensbereich. Man könnte ja sich zum Beispiel fragen, ne, das Gebot, du sollst nicht töten, oder in der einen Übersetzung jetzt gerade hieß es ja schon, du sollst nicht morden. Was umfasst das eigentlich, du sollst nicht töten? Habt ihr Ideen? Oder was könnte einem da in den Kopf kommen? Natürlich zuerst mal Mord. Der Mord ist einfach klar. Da gibt es nicht viel Diskussion. Aber wie ist das, wenn ich jemanden zum Beispiel aus Selbstverteidigung umbringe oder aus Versehen einen überfahre oder, keine Ahnung, das Leben eines Menschen auslösche? Was ist mit Abtreibung? Was ist mit Selbstmord? Was ist mit Sterbehilfe? Ist das Töten in dem Sinne, wie das hier gemeint ist? Oder ist das vielleicht eine andere Form von Töten? Oder wenn ich Soldat bin und mein Land verteidige, und dabei jemanden töte, ist das hier gemeint oder nicht? Und ich denke, an diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Gebot, was hier steht, nicht alles bis ins letzte Detail regelt, sondern dass es ein Muster ist. Und in der heutigen Gesetzgebung ist es anders. In unseren Gesetzen, da steht im Prinzip drin, wenn du das und das tust, gibt es dafür eine Strafe. Da kommst du ins Gefängnis oder du musst eine Geldstrafe bezahlen und so weiter. Da wird quasi jeder Einzelfall geklärt. Aber bei diesen Geboten, die hier gegeben werden, da wird ein gesamter Lebensbereich befasst. Und sozusagen ein Wegweiser, wie ich mich in diesem Lebensbereich verhalten soll. Und wenn man dann ein Gebot gehabt hat, dann musste man das dann auf diesen Einzelfall anwenden. Und es wird halt im Prinzip immer nur das schlimmste Vergehen hier genannt in den 10 Geboten. Und alles andere ist dann, wird dann mit verhandelt, also was da drunter fällt. Ich habe das hier mal aufgeschlüsselt. Für jedes Gebot, welches Prinzip dahinter steckt und welcher Lebensbereich damit darin befasst ist. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Ja, da geht es um das Prinzip, dass Gott allein im Zentrum zu stehen hat. Und es geht um den Lebensbereich meiner Gottesbeziehung eigentlich. Der zweite, du sollst dir kein Götterbild machen, heißt, es befasst den Lebensbereich des Gottesdienstes. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist, der Schöpfer sollte nicht auf das Geschöpf reduziert werden. Oder wenn ich mir ein Bild von Gott mache, dann mache ich ihn wie klein und beraube ihn seiner Größe. Ja, das Dritte, du sollst den Namen Jahwes nicht zu Nichtigem gebrauchen. Lebensbereich ist sozusagen Trennung zwischen Heiligem und Profanen, also weltlichen Dingen. Und das Prinzip ist, dass wir einfach den Namen Gottes kennen und widerspiegeln. Also wirklich uns bewusst sind, der Mensch sich bewusst ist, wie wertvoll der Name Gottes ist und was dahinter steckt. Ja, du sollst den Sabbattag heiligen. Darum geht es um den Kultus, also um das, auch um das Verständnis von Feiertagen und so weiter. Und dass man einfach heilige Zeiten beachtet. Du sollst Vater und Mutter ehren. Hier geht es um den Bereich der Autoritäten, wie gehe ich mit Autoritäten um und dass sie geachtet werden sollen, ist das Prinzip, was dahinter steckt. Du sollst nicht töten, ja, da geht es um Lebensrecht und Gewalt und dass wir das Leben nicht unberechtigterweise antasten sollen, denn Gott ist derjenige, der das Leben gibt. Du sollst nicht Ehe brechen, hier geht es um den Lebensbereich der Treue und der Sexualität und das Prinzip ist, dass es bedingungslose eheliche Treue sein sollte. Das kann man auch wieder runterbrechen. Du sollst nicht stehlen, da geht es um Eigentum und dass wir Eigentumsrechte respektieren. Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen oder kein falsches Zeugnis geben. Hier geht es um den Bereich der Gerichtsbarkeit und der Wahrheit. Also einfach keine falschen Beschuldigungen anbringen. Ist das Prinzip, was dahinter steckt. Und das Letzte, du sollst nicht begehren, XY, einfach, dass wir auch unseren Gedanken, dass die Gedankenwelt angesprochen ist und dass da eigentlich Sünde auch schon anfängt und dass wir im Prinzip, also das Prinzip, was dahinter steckt, ist, dass wir auch in den Gedanken ja schon nicht begehren, sondern uns auch da schon zügeln und entsprechend leben. Ja, dann kann man sich noch über die Struktur der 10 Gebote Gedanken machen. Und eigentlich ist ja alles klar. Ne? Sind 10 Gebote, also zählt man einfach von 1 bis 10 durch. Aber der eine oder andere wird es auch schon mal gehört haben, es gibt ganz verschiedene Zählweisen der 10 Gebote. Auch das ist jetzt erstmal so eine Tabelle, die einen auf den ersten Blick erschlägt. Würde ich jetzt auch nicht auf alles eingehen, aber man sieht, es gibt im Prinzip 3 Zählweisen, einmal die reformatorische, dann die katholische und die jüdische. Und letztendlich sind es am Ende immer 10 Gebote, aber in unterschiedlicher Zählreihenweise, die sich am meisten durchgesetzt hat oder die auch ich jetzt heute hier oder für uns jetzt hier maßgeblich ist für die Strukturierung, ist die reformatorische. Da ist quasi der Vers 2. Der Prolog, also das Vorwort, wo Gott sagt, ich bin Jahwe und jetzt gebe ich dir diese Gesetze. Im Jüdischen ist das schon das erste Gebot. So, und dann zählen wir halt dann oder der reformatorische Teilweise ist dann quasi 1 bis 10, wobei der Vers 17 ja dann zweigeteilt ist, ein Gebot ist, während bei den Katholiken das zweigeteilt ist und so weiter. Also warum man jetzt wie und wie zählt, ist jetzt nicht so wichtig. Was ich eigentlich nur aufzeigen möchte, ist, es gibt verschiedene Zählweisen der 10 Gebote und das ist mal ganz interessant, wenn man halt mit Menschen aus diesen Hintergründen spricht und redet, dass es da Unterschiede gibt, die aber jetzt nicht wirklich entscheidend sind. Wie gesagt, also in unseren Kreisen ist es hauptsächlich das reformatorische Verständnis. Das lutherische Verständnis auch wie das katholische, die Zählweise. Und wie gesagt, die orthodoxen Juden haben die dritte Zählweise. Aber es gibt halt auch noch mehr Möglichkeiten, die zu ordnen oder zu sortieren. Und zwar könnte man einmal gehen nach der Wichtigkeit. Also wenn man sich die anschaut, jetzt inhaltlich, dann gibt es so eine Gewichtung, was Gott am wichtigsten ist oder das Wichtigste und das Erste ist. Dass wir nach der Schwere der Vergehen gehen. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir Gott, wenn wir noch andere Götzen haben neben Gott, die dem seiner Verehrung im Wege stehen. Und jetzt könnte man sagen, so wie gesagt, das wenigste Schlimme ist jetzt, sag ich mal, in den Gedanken Sünde zu begehen. Wobei auf der anderen Seite die Häufigkeit, wie man vielleicht eine Sünde begeht oder gegen ein Gebot verstößt, von unten nach oben wiederum zunimmt. Weil wie leicht verstoße ich in meinen Gedanken gegen ein Gebot, während ich zum Beispiel nicht so schnell jetzt jemanden töte. Das ist mir persönlich noch nicht passiert. Zumindest nicht in echt. So. Eine weitere Möglichkeit wäre halt, inhaltlich zu sortieren oder zusammenzufassen. Und da ist eigentlich, fällt einem auf, dass immer 2, die hintereinander stehen, zusammenpassen. Die ersten beiden Gebote beschäftigen sich mit Gott selbst, also ihm und seiner Verehrung oder seines Bildes. Das zweite ist das Heilige. Einmal der Name Gottes und dann der Sabbat, der heilige Tag. So, das dritte könnte man sagen, da geht es um die Familie, dass man Vater und Mutter ehren sollen und in dem Fall jetzt eigentlich, würde man eher sagen, dass danach, also die Ehe brechen. Dann vierte, die man zusammenfassen könnte, wäre das sechste Gebot und das achte Gebot, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen, wo es um Leben und Freiheit geht. Und als fünftes könnte man die beiden letzten wieder zusammenfassen, indem man sagt, kein falsches Zeugnis geben und nicht begehren, das vom Nächsten. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man auch so eine kreisförmige oder so eine Art Rahmen bilden. Und da geht es im sechsten Gebot um den Schutz des Lebens, was ja auch sehr wichtig ist. Und wenn man sich halt mit jüdischer Literatur oder Poetik auch beschäftigt, ne, dann ist es nicht ja so, dass sich alles mit reimt, sondern auch oft kommt es auf die Struktur an, wie Dinge zusammengesetzt sind. Also Satz, Argumentationsstränge oder Teile thematisch, die zusammenpassen, und dann sieht man, am Ende ist da zum Beispiel etwas eingerahmt von anderen Gedanken, und das, was in der Mitte steht, ist das Wichtigste. Und so könnte man hier auch argumentieren, in der Mitte steht der Schutz des Lebens, und dann hätte man 5 und 7, wo es um den Schutz der Familie geht, das 4. und 8., wo es um meine Arbeit geht, das 3. und 9., wo es um meine Beziehung geht, und das 2. und das 10., wo es um meine Einstellung geht. Und das erste Gebot, ne, steht natürlich wieder über allem, keine anderen Götter anzubeten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, verschiedene Zählstrukturen hier zu erkennen in den 10 Geboten. Klar, als erstes die 10. Wir haben, also das war auch im Jüdischen sehr verankert, dass man quasi einfache Dinge mit den Händen erklären kann. Und wenn ich 10 Gebote habe, ich habe 10 Finger, das ist relativ einfach, kann man sich gut merken, ist gut zum Auswendiglernen. Aber es gibt zum Beispiel auch noch eine Dreierstruktur. Es gibt 3 Gebote, die ausschließlich mit Gott zu tun haben. Das sind die ersten 3. Oder eine 7er Zählweise, das sind dann die anderen 7, die es halt vom Menschen reden und seinem Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen. Interessant ist auch, dass 7-mal das Wort Jahwe vorkommt. Könnte man nachzählen, ist tatsächlich so. Oder es gibt auch eine 12er Anzahl hier. Es sind zwar 10 Gebote, aber es sind 12-mal gibt es die Aufforderung, du sollst. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man hier die Gebote aufgliedern oder strukturieren könnte. Ja, ich denke, so als Überblick, sowohl inhaltlich als auch strukturell, reicht das? Ach, das seht ihr alles noch gar nicht da, ne? Toll. Egal, also ich hatte die verschiedenen Zielstrukturen auch noch da stehen. Kommen wir nochmal zur Eingangsfrage zurück. Welche Aussage stimmt denn jetzt? Jetzt habe ich hier einfach. Ne, welche Aussage würdet ihr am ehesten zustimmen? Ich vermute mal, oder ich würde sagen, irgendwas dazwischen ist eigentlich das, was stimmt. Wir müssen nicht, weil es ja für die letztendlich für das Volk Israel damals galt und das Bundesvolk, müssen wir nicht alles wortwörtlich heute befolgen, wie zum Beispiel das Sabbatgebot, dass wir den Samstag heilig halten und nichts tun, so wie es die orthodoxen Juden in Israel heute auch noch tun, ist sicherlich nicht das, was wir tun müssen. Aber sie sind auch weiterhin für uns relevant. Ich denke, wir haben durchaus eine Relevanz für unser Leben. Und genau. Dazu möchte ich einmal aus 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen. Das ist auch ein sehr bekannter Vers, denke ich, die meisten vielleicht auch auswendig kennen. Da schreibt der Paulus dem Timotheus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, alle Schrift, also die gesamte Bibel, alles, das gesamte Wort Gottes ist nützlich für uns. Und dazu zählen logischerweise auch die 10 Gebote, die zwar zuerst an das Bundesvolk Israel gerichtet waren, aber auch für uns als Christen heutzutage Relevanz haben und gelten. Um das nochmal zu untermauern, Jesus selbst fordert die Leute auf, die Gebote zu halten. Die erste Stelle, die steht in Matthäus 19, Vers 16 bis 26, möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber da geht es, wie gesagt, um, wie ich gerade schon mal sagte, um diesen jungen, reichen Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, ja, was muss ich getan haben, um gerecht zu sein, um ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus sagt ihm, kennst du die Gebote und hältst die alle? Dann passt das. Und die zweite Stelle, die steht in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Auch da geht es nochmal darum, dass Jesus gefragt wird, welches ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten, und du hast alle Gebote quasi erfüllt. Also Jesus selbst spricht hier, wie gesagt, von den Geboten und fordert uns dazu auf, sie zu halten und somit ein gerechtes Leben zu führen. Und nicht nur Jesus sagt das, wobei der natürlich unser höchster Maßstab und ist, aber interessant ist auch, was der Petrus schreibt. In 1. Petrus 2, Vers 9, da lesen wir, was er über uns Christen quasi schreibt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also bei den beiden Begriffen, königliches Priestertum und heilige Nation, da müsste es klingeln. Die hatten wir in 2. Mose 19, Vers 5 und 6 auch schon mal. Und zwar in Bezug auf das Volk Israel, wo der Bund mit geschlossen worden ist. Und was war der Grund, warum die so bezeichnet worden sind, oder warum sie das waren, dieses königliche Priestertum, diese heilige Nation, indem sie den anderen Völkern Gottes große Herrlichkeit und Macht und Weisheit zeigen sollten. Und Petrus bezieht das hier auf uns. Und ich glaube, er hat nicht aus Zufall diese Worte gewählt, sondern das hat ihm der Heilige Geist so eingegeben, dass wir diese Verbindung dann auch ziehen können zu diesem Volk Israel. Und der nächste große Lehrmeister des Neuen Testaments ist noch der Paulus. Und auch Paulus schreibt Ähnliches in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und dann noch in Philipper 2, Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also das ist unsere Aufgabe, Gottes Herrlichkeit, seine Größe, seine Einmaligkeit wiederzuspiegeln, seine Liebe in diese Welt, so wie kommt es nicht drauf an, was da jetzt steht. Also, was da gerade stand. Das sollte es. Also, worauf ich hinaus möchte: Wir spiegeln Gottes Wesen in dieser Welt wider, indem wir uns an den 10 Geboten orientieren, unser Leben daran ausrichten. Und deshalb lohnt es sich, auch für uns Christen mit den 10 Geboten zu beschäftigen, mit den Prinzipien, die dahinter stehen, hinter jedem einzelnen Gesetz oder hinter jedem einzelnen Gebot. Und welche Auswirkungen das auf unser persönliches Leben auch haben kann. Denn, wie gesagt, wir sollen wie Himmelslichter in dieser Welt strahlen. Diese Welt ist dunkel, es ist schlecht. Wir sehen das jeden Tag, wenn wir die Nachrichten anschalten und hören, was wieder passiert. Nicht nur die normalen Nachrichten, auch sonst sehen wir, wie die Leute um uns herum moralische Maßstäbe übers Bord werfen und ja, schlimme Dinge passieren. Und da können wir einfach einen Unterschied machen, ein Licht sein, leuchten von Gottes Liebe und ja, das weitergeben. Ja, die 10 Gebote helfen uns, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, mit den richtigen Prioritäten im Hier und Jetzt und mit Blick auf die Ewigkeit. Das sollten wir immer vor Augen haben, wo wir einmal sein werden und wo die Menschen um uns herum sein werden, die ja, diese Perspektive nicht haben, die nicht Kinder Gottes sind, weil sie an Jesus glauben. Ja, da wird ja, es noch viel schlimmer sein als hier auf der Erde. Da wird ja, ewige Qual sein im Abseits von Gott. Genau. Deshalb hatte ich noch einen Vers zum Schluss mitgebracht aus dem Psalm 119, Vers 97. Da schließt sich der Kreis zum Anfang von Ulrich. Nochmal, der ganze Psalm handelt ja von der Schönheit und von der Einmaligkeit des Wortes Gottes. Und auch da, wenn wir über das Wort Gebot, Gesetz und so weiter, Wort Gottes nachdenken, da ist ja in jedem Vers, gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen. Und in Vers 97, da steht, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Ich weiß nicht, wer das tut von euch, von uns, mir gelingt das sicherlich nicht immer die ganze Zeit, aber je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich im Wort Gottes lese, und dann werden meine Gedanken davon bestimmt und nicht von anderen Dingen, und umso mehr kann ich das in meinem Leben, in meinem Alltag umsetzen. Und ja, so bin ich gespannt auf die weiteren Teile unserer Predigtreihe, die dann ab Mitte August fortgeführt werden, wie das im Konkreten für die konkreten Gebote aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir wirklich davon, dass wir davon profitieren in unserem Leben, aber auch unser Umfeld davon profitieren kann, indem es sieht, wie groß und einzigartig unser Gott ist.